HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die EU habe Barrieren errichtet, sodass die USA ihre Fords nicht verkaufen könnten. Aber sie verkaufen ihre Mercedes und BMWs hier Millionen.
Die USA haben versucht, uns im Vorhinein zu Zugeständnissen zu nötigen. Sie wollten, dass wir unseren Handel, unsere Ausfuhren freiwillig oder auf Basis von Quoten begrenzen. Das ist nicht die Art, wie die Europäische Union verhandelt.
This is not the way the European Union is negotiated.
And they call it a trade war. They call it a trade war.
Wir werden gemeinsam und geschlossen handeln.
Es wird jetzt notwendig sein, dass die Europäische Union die geeigneten und verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen ergreift.
Wir lassen uns nicht eins ums andere Mal über den Tisch ziehen, sondern wir handeln dann auch.
A trade war.
Es ist sehr bedauerlich, dass die USA immer neue Maßnahmen vorlegen, die das Zeug haben, einen echten Handelskrieg auszulösen. In Verhandlungen schwingen die Amerikaner gerne den großen Knüppel, doch bei uns hilft ihnen das nichts. Solch irrationales Benehmen wird nicht helfen, das Problem zu lösen.
And they called it a trade war.
Zoll um Zoll schaukelt er sich in die Höhe, der Handelskonflikt, manche sagen auch schon Handelskrieg, den US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochen hat. Um die heimische Industrie zu schützen, hat er Zölle gegen Importe aus der EU verhängt, gegen Importe von Stahl und Aluminium. Und die Europäische Union zahlt ihm das inzwischen mit gleicher Münze heim, indem sie ihrerseits Produkte aus den USA mit Zöllen belegt, zum Beispiel Erdnussbutter, Jeans und Motorräder. Aber um diesen Preis will so manches US-Unternehmen nicht von seinem Präsidenten geschützt werden, allen voran ein berühmtes Unternehmen, das Motorräder herstellt. Auch Europäer sollen sich weiterhin eine Harley-Davidson leisten können, sagt der gleichnamige Hersteller und hat deshalb beschlossen, Teile seiner Produktion aus den USA ins Ausland zu verlagern. Und wenn das so weitergeht, dann setzt Trump irgendwann allein hinter seiner Zollschranke. Da fragt man sich dann doch, wozu ein Zoll eigentlich gut sein soll. Aber bevor wir uns die Antwort zu leicht machen, sollten wir erst einmal vor der eigenen Grenze kehren. Schließlich hat doch jeder etwas, das er schützen möchte. Und wenn es der Verbleib in der Fußball-WM ist, was der deutschen Mannschaft heute leider nicht gelungen ist, aber das ist ein anderes Thema. Gute Zölle, schlechte Zölle. Wie beschränkt darf Handel sein? Danach fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn es muss weit gekommen sein in diesem Handelskonflikt, wenn ausgerechnet die Ikone, das Sinnbild, der Mythos aller Menschen, die sich Easy Rider nennen, wenn ausgerechnet Harley-Davidson davonrast aus den USA, um anderswo freie Bahn zu haben. Was es nämlich bedeutet, mit einer Harley durchzustarten, das hat unser USA-Korrespondent Georg Schwarte schon im Jahre 2003 beschrieben, als die Harley 100 Jahre alt wurde.
»100 Jahre und kein bisschen leise. Was ist der Kick? Warum muss es eine Harley sein? Hey Leute, er will wissen, was so besonders an einer Harley ist,« brüllt Ron Seabirds aus Wisconsin in die Runde der Harley-Fahrer. Das Grummeln, der Sound schallt es zurück.
»Hey you guys, he wants to know what's so special about a Harley Davidson?« »The rumble, the feel, yeah.«
»Die Harley schüttelt dich durch, wenn du stillstehst, aber wenn du Gas gibst, weich wie Seide,« sagt Doc Hanel aus Michigan.
They will vibrate you whenever you're sitting still, but once you start rocking, it's smooth as silk.
$20,000 hat er für seine Harley Classic Road King mit Zubehör auf den Tisch gelegt. Bei $8,000 geht's los, Einstiegspreis, aber ein Harley-Fahrer lässt sich nicht lumpen. Joe Salinas aus Mexiko zum Beispiel, er sitzt auf einer Fatboy. Die ist sein großes Baby, sagt er. Ich war ganz nervös, als ich sie bekam. Fast wie bei einem richtigen Baby, aber sie ist wunderschön.
It's a great baby. Okay, I was nervous when I first have it. Like a baby, but a real good bike.
1903 ging's mit Harley Davidson in einem Hinterhof in Milwaukee, Wisconsin, los. William Harley und Arthur Davidson schraubten das erste Motorrad zusammen. 1985 stand der Laden vor der Pleite. Am Silvesterabend, 4 Stunden vor Mitternacht, stieg eine Finanzgruppe ein und brachte die Wende. Seither 18 Jahre in Folge steigende Gewinne. Harley Davidson hat nur ein Problem, das Alter der Kunden. 46 Jahre alt sind sie im Schnitt, 8 Jahre älter als Käufer japanischer Maschinen. Besser verdienen die meisten und treu. Einmal Harley, immer Harley. Ich habe einen Aufkleber hier auf meinem Helm, sagt Doc Hanel aus Michigan. Lieber schiebe ich meine Harley, als dass ich Honda fahre.
I've got a sticker right here on my helmet that says I'd rather push a Harley than ride a Honda.
Es ist der Mythos und das Gefühl, ein Stück Jugend zurückkaufen zu können. Harley-Fahrer sind taffe Kerle. Bad Boys, das ist das Image. Du kannst es nicht erklären, das verstehst du erst, wenn du selbst eine fährst. Es ist dieser Sound, dieses besondere Gefühl.
A lot of people say, if I have to explain it, you probably won't understand until you get on one yourself. But that's about all I can say about the rumble and the sound and the feel. It's just a special feeling.
2001 hat das Forbes Magazine die Firma Harley-Davidson zum Unternehmen des Jahres gewählt. Der Aktienkurs seit Börsengang 1986 explodierte, wie der Sprit im typisch tuckernden Zweizylindermotor, luftgekühlt. Diesen Sound wollte sich Harley sogar mal patentieren lassen.
Aber jetzt mischen sich Störgeräusche in diesen Sound, verursacht durch die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten und durch die Gegenzölle der EU. Letztere sorgen dafür, dass eine Harley-Davidson in Europa im Schnitt um mehr als $2,000 teurer wird. Und deshalb sollen nun die Harley-Werke außerhalb der USA in Brasilien, Indien und Thailand für den europäischen Markt produzieren. In 9 bis 18 Monaten soll es soweit sein und bis dahin will das Unternehmen selbst die Mehrkosten tragen, die seinen europäischen Kunden durch die EU-Zölle entstehen würden. Denn das internationale Geschäft wird immer wichtiger für Harley-Davidson. Schließlich ist der Auslandsumsatz im ersten Quartal dieses Jahres um 12% gewachsen, während die Erlöse in den USA stagnieren. Und Donald Trump? Nun, er hat noch im Wahlkampf versprochen, dass das Unternehmen im Bundesstaat Wisconsin vor den Handelsbarrieren anderer Länder zu bewahren und nach dem Motto Make Harley Great Again zu neuer Größe zu führen und hatte daraufhin die Mehrheit in Wisconsin geholt, als erster republikanischer Präsidentschaftskandidat seit Jahrzehnten. Beobachtungen unseres Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Bis vor kurzem schien es eine wunderbare Freundschaft. Der America First-Präsident Donald Trump, das US-Traditionsunternehmen Harley-Davidson und die Biker-Community, die zu den frühesten Anhängern Trumps gehörte. Doch jetzt haben die EU-Vergeltungszölle einen Keil getrieben zwischen Trump und seinem früheren Lieblingsunternehmen, deren Manager er kurz nach seinem Amtsantritt im Weißen Haus empfangen hatte.
Thank you, Harley-Davidson, for building.
Danke, Harley-Davidson, dass ihr eure Produkte in Amerika herstellt. Jetzt könnt ihr euer Geschäft in den USA noch ausbauen. Doch ausgerechnet Trumps Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium sowie die Gegenzölle der EU haben den Motorradhersteller aus dem Bundesstaat Wisconsin doppelt hart getroffen. Trumps Strafzölle, die zu einem deutlichen Anstieg der Stahlpreise in den USA geführt haben, treiben die jährlichen Produktionskosten für Harley-Davidson um bis zu $20 Millionen nach oben. Und jetzt kommen auch noch die gezielten Vergeltungszölle der EU hinzu. Sie verteuern eine durchschnittliche Harley um rund 2.000 Euro in der EU, dem zweitwichtigsten Markt für den amerikanischen Motorradhersteller. Ohne Produktion ins Ausland zu verlagern, so die Unternehmensleitung, sei man bei Mehrkosten von bis zu $100 Millionen in Europa nicht mehr konkurrenzfähig. Donald Trump zeigte sich am Montag zunächst irritiert, dass ausgerechnet die US-Ikone Harley als erstes Unternehmen die weiße Flagge der Kapitulation hisse. Anlass für eine Kursänderung seiner Handelspolitik sei dies jedoch nicht, so Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina. Wir werden die Zölle auf Stahl so lange erheben, bis sie endlich zur Vernunft kommen und uns fair behandeln. Am frühen Dienstagmorgen verschärfte der US-Präsident jedoch seine Kritik an Harley-Davidson und der EU. Auf Twitter schrieb er, eine Harley-Davidson sollte niemals in einem anderen Land gebaut werden. Niemals. Ihre Beschäftigten und Kunden sind jetzt schon sehr verärgert über sie. Passt auf, wenn sie ihre Produktion ins Ausland verlagern, dann wird das der Anfang vom Ende sein. Harley-Davidson werde dann besteuert wie nie zuvor. In einem weiteren Tweet warf Trump dem Motorradhersteller vor, die EU-Zölle als bloße Ausrede zu nutzen, um Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern. So habe Harley-Davidson schon Anfang des Jahres, also lange vor den EU-Vergeltungszöllen, die Produktionsverlagerung aus dem Werk in Kansas City nach Thailand angekündigt. Auch Vertreter der Gewerkschaften sehen das wie Trump. Joe Capra, der Vorsitzende der Maschinenschlosser-Gewerkschaft, sagte im Radiosender NPR, die Ankündigung von Harley-Davidson war ein Schlag ins Gesicht der amerikanischen Arbeiter. Die wollten seit geraumer Zeit die Produktion ins Ausland verlagern, die Zölle sind doch ihre Ausrede. Auch Mitarbeiter von Harley-Davidson äußerten sich schockiert über die Ankündigung ihrer Unternehmensleitung. Harley-Davidson ist eine amerikanische Ikone, sagte Tim Primo, Mo. Und Amerikaner wollen nicht, dass eine amerikanische Ikone im Ausland hergestellt wird.
Harley Davidson is an American icon, and Americans don't want an American icon that's built in overseas.
Anders als bei den Gewerkschaften und Harley-Mitarbeitern stößt Trumps Handelspolitik bei führenden Republikanern im Kongress und Unternehmensverbänden auf wachsende Kritik. Vor allem die Eskalation des Streits mit der EU sei kontraproduktiv. Doch auch mit Blick auf die EU will der US-Präsident hart bleiben. Über Twitter drohte Trump mit baldigen Vergeltungszöllen für Importautos. Die Untersuchung über Zölle auf Autos aus der EU werde bald beendet sein, schrieb Trump. Vor einem Monat hatte er seine Regierung beauftragt, zu untersuchen, ob Importautos aus der EU eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Amerikas darstellen. Noch vor wenigen Tagen hatte Handelsminister Wilbur Ross gesagt, die Untersuchung befinde sich erst im Anfangsstadium. So lange will Trump offensichtlich nicht warten.
Das berichtet unser USA-Korrespondent Martin Ganselmeier. Professor Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Chefvolkswirt der UNCTAD, der UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir werden so lange Zölle erheben, bis sie uns fair behandeln, haben wir den amerikanischen Präsidenten eben im Bericht unseres Korrespondenten sagen hören. Fühlt er sich denn zu Recht so unfair behandelt, dass er seine Zölle damit rechtfertigen kann?
Ja, in gewisser Weise schon. Für Trump ist es furchtbar einfach, glaube ich. Für ihn heißt Fairness, dass die amerikanische Handels- und Leistungsbilanz ausgeglichen ist. Und die ist nicht ausgeglichen. Die Amerikaner haben ein gewaltiges Defizit von 800 Milliarden jedes Jahr. Also das empfindet er als Unfairness. Das stimmt zum Teil stimmt es nicht. Das ist schwer zu sagen. Aber es ist in der Tat so, dass der internationale Handel eigentlich dazu tendieren müsste, dass solche Defizite und Überschüsse verschwinden. Nur sie verschwinden nicht. Und da hat er einen Punkt, wenn er sagt, das ist in irgendeiner Weise, warum auch immer, unfair. Da, wenn er Europa meint, meint er natürlich in erster Linie Deutschland mit seinen irrsinnigen Überschüssen.
Ja, wäre es denn nicht viel näherliegend aus amerikanischer Sicht, die eigenen Defizite durch bessere Qualität der Produkte auszugleichen?
Das hat mit der Qualität der Produkte nichts zu tun, leider. Es hat immer nur damit zu tun, wie viel Löhne im Verhältnis zur Produktivität gezahlt werden. Und da werden in Deutschland nur mal wenig Löhne bezahlt. Das hat Deutschland den großen Vorteil gebracht. Und dazu kommt dann neben den sogenannten Lohnstückkosten, also Löhne im Verhältnis zur Produktivität, kommt immer dazu der Wechselkurs, also die Währungsrelationen. Und die war für Europa eben auch sehr günstig in den letzten Jahren. Und deswegen steht Europa insgesamt steht ja gar nicht so besonders gut da, sondern Deutschland. Er meinte auch, wenn er von Europa redet, meint er immer Deutschland. Machen wir uns nichts vor. Frankreich hat ein Defizit im Außenhandel, das kann er gar nicht meinen. Also er meint schon den deutschen Überschuss, er kann den deutschen Überschuss nicht greifen, weil Deutschland keine eigene Währung hat und weil Deutschland auch gar kein eigenes Handelsregime hat. Das ist ja alles europäisiert.
Aber wäre es dann nicht ein bisschen viel verlangt von Deutschland zu sagen, jetzt zahlt mal deshalb höhere Löhne, damit ihr weniger wettbewerbsfähig werdet?
Doch, genau darum geht es. Sehen Sie, das klingt
aber
so paradox.
Aber wer macht denn sowas?
Ja, wer macht denn sowas? Wenn man es nicht macht, kriegt man irgendwie anders eins auf die Birne. Das muss man sich nur überlegen. Man muss überlegen, was man gerne auf die Birne hätte. Höhere Löhne oder Trumps Zölle oder eine massive Dollarabwertung. Irgendwas wird man kriegen. Was wir in Deutschland nicht begreifen wollen, dass Überschüsse nicht zum internationalen Handel gehören. Sie gehören nicht zum Freihandel. Und ein Land, das Überschüsse hat, muss auf Dauer in irgendeiner Weise diese Überschüsse wieder abbauen. Und das macht man am besten durch höhere Löhne. Dann gewinnt man im Innern was, verliert zwar im Außenhandel, aber man gewinnt im Innern was. Die ganze Aktion Deutschlands Lohnsenkung nach der Agenda 2000er Jahre war ein Schuss in den Ofen, um es ganz klar zu sagen. Nur das wollen wir in Deutschland nicht begreifen. Es war ja nicht nur ein Schuss in den Ofen gegenüber den USA, sondern auch in Europa, wo Frankreich und Italien massiv mit den deutschen Überschüssen zu kämpfen haben. Nur die haben nicht die Möglichkeit, Zölle zu erhöhen und die können nur aus dem Euro aussteigen, was sehr schwierig ist. Und man sieht ja an der Stimmung in Italien, wie brisant das inzwischen gegenüber Deutschland auch von dort aus ist.
Ja, jetzt haben wir aber den Handelskonflikt mit den USA, jetzt haben wir die Zölle, die Trump erhoben hat und erhebt. Was wäre jetzt das richtige Handeln der Bundesregierung, jetzt schnell den Tarifpartnern zu sagen, jetzt handelt mal niedrigere Löhne
genau.
aus?
Genau. Höhere Löhne.
Nicht
niedrige Löhne.
Nee, Sie haben höhere Löhne gesagt, das war ein Fehler von mir gerade.
Nein, hohe Löhne aushandeln, muss man Ihnen sagen, damit Deutschland mehr importiert.
Aber da werden die Arbeitgeber meutern, ne?
Ja, dann die Arbeitgeber haben ja 15 Jahre unendlich viel Geld im Außenhandel verdient. Die müssen halt mal ein paar Jahre weniger verdienen. Das ist so auf dieser Welt. Man kann nicht immer irgendwo ein Monopol haben sozusagen und gewinnen. Und Deutschland kann diesen Handelskrieg nur verlieren. Ich will es nicht Handelskrieg nennen, aber diese Auseinandersetzung nur verlieren, weil Deutschland mit seinem Überschuss der am meisten verwundbare Partner sozusagen in diesem ganzen Konflikt ist. Und wenn wir das nicht endlich begreifen, dann kann uns niemand helfen.
Aber politisch lässt sich ja sowas nicht entscheiden. Wir haben ja Tarifautonomie in Deutschland.
Ach, das wissen Sie, wie haben wir denn die Löhne gesenkt in Deutschland? Mit der Tarifautonomie haben die Gewerkschaften freiwillig niedrige Löhne unterschrieben. Das stimmt doch auch nicht. Es war massiver politischer Druck auf die Gewerkschaften, die Löhne nicht zu erhöhen. Jetzt müsste man das umdrehen, machen wir massiven politischen Druck. Wer am Ende diesen Vertrag unterschreibt...
Und den würden Sie dann billig in den Kauf nehmen, einen politischen Druck?
Immer noch völlig frei, bitte?
Den politischen Druck würden Sie dann billig in den Kauf nehmen, werde ich
aber... Wir haben den auch in Kauf genommen gegenüber den Gewerkschaften. Ich habe es ja gerade gesagt. Dann müssen wir den auch gegenüber den Arbeitgebern in Kauf nehmen. Das ist nun mal symmetrisch. Man kann nicht Unterbewertungsstrategie fahren in dieser Welt, also in der Währungsunion seine Löhne zu wenig erhöhen und gegenüber dem Rest der Welt Unterbewertung bewertet sein über den Euro und dann hoffen, das bleibt für 100 Jahre so. Das ist einfach dumm und naiv.
Professor,
das muss man mal begreifen.
Professor Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Chefvolkswirt der UNCTAD, der UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Vielen Dank. Gute Zölle, schlechte Zölle. Wie beschränkt darf Handel sein? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wie es sich anfühlt, in seinem Handeln beschränkt zu werden, an Grenzen zu stoßen und einfach nicht weiterzukommen, das schildert die österreichische Schriftstellerin Marlene Haushofer in ihrem Roman »Die Wand«. Er handelt von einer Frau, die zu Besuch in den Bergen ist. Als ihre Gastgeber von einem Gang ins Dorf nicht zurückkommen, sondern nur deren Hund Lux, macht sich die Erzählerin auf die Suche nach ihnen.
Ich beschleunigte meine Schritte und schickte Lux voraus. Freudig bellend zog er ab. Ich hatte nicht daran gedacht, meine Bergschuhe anzuziehen und stolperte ungeschickt über die scharfen Steine hinter ihm her. Als ich endlich den Ausgang der Schlucht erreichte, hörte ich Lux schmerzlich und erschrocken jaulen. Ich bog um einen Scheiterstoß, der mir die Aussicht verstellt hatte, und da saß Lux und heulte. Aus seinem Maul tropfte roter Speichel. Ich beugte mich über ihn und streichelte ihn. Zitternd und winselnd drängte er sich an mich. Er musste sich in die Zunge gebissen oder einen Zahn angeschlagen haben. Als ich ihn ermunterte, mit mir weiterzugehen, klemmte er den Schwanz ein, stellte sich vor mich und drängte mich mit seinem Körper zurück. Ich konnte nicht sehen, was ihn so ängstigte. Die Straße trat an dieser Stelle aus der Schlucht heraus und soweit ich sie überblicken konnte, lag sie menschenleer und friedlich in der Morgensonne. Unwillig schob ich den Hund zur Seite und ging allein weiter. Zum Glück war ich, durch ihn behindert, langsamer geworden, denn nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück. Lux fing sofort wieder an zu winseln und drängte sich an meine Beine. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles. Einen glatten, kühlen Widerstand an einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte als Luft. Zögernd versuchte ich es noch einmal und wieder ruhte meine Hand wie auf der Scheibe eines Fensters. Dann hörte ich lautes Pochen und sah mich um, ehe ich begriff, dass es mein eigener Herzschlag war, der mir in den Ohren dröhnte. Mein Herz hatte sich schon gefürchtet, ehe ich es wusste.
Die Wand, so heißt dieser Roman der österreichischen Schriftstellerin Marlene Haushofer. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Beim weltweiten Handel mit Gütern gegen eine Wand anzurennen, gegen eine Wand aus Einfuhrzöllen, das ist für viele Ökonomen eine schmerzhafte Vorstellung. Denn ein freier Handel soll nach ihren Vorstellungen eben genau das sein. Frei und ohne Schranken. Professor Thomas Straubhaar, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Tag, Herr Glab.
Plädieren Sie für eine Welt, in der es keine Zölle gibt?
Als Ökonom tue ich das in der Tat, weil als Ökonom bin ich überzeugt, dass letztlich gerade ein Abbau von Restriktionen hilft, dass Kosten eingespart werden können, dass dann die Produkte und Dienstleistungen dort erstellt und geschaffen werden, wo es vergleichsweise am günstigsten ist und dass dann über Spezialisierung, Austausch, Arbeitsteilung, Wettbewerb eben insgesamt eine Welt entsteht, in der mehr Beschäftigung und mehr Wachstum das Ergebnis ist.
Nun sind die Produktionsbedingungen in den einzelnen Staaten dieser Welt aber unterschiedlich. Die Unternehmen des einen Landes können billiger produzieren als die Unternehmen eines anderen Landes und infolgedessen ihre Waren preiswerter anbieten. Ist es da nicht legitim, vielleicht sogar notwendig, die heimische Industrie vor einer Konkurrenz zu schützen durch Zölle?
Also zunächst einmal haben Heerscharen von Studierenden in ihren Ökonomiekursen gelernt, dass zurückgehend auf Adam Smith eben diese Arbeitsteilung für alle am Ende erfolgreicher ist, als wenn sozusagen alle alles produzieren, und dass eben Spezialisierung hilft, insgesamt für alle den Wohlstand zu mehren. Ich verstehe aber, dass immer wieder auch in der Weltgeschichte dann einzelne Gruppen gesagt haben, wir wollen uns aber schützen gegen ausländische Konkurrenz. Und es gibt auch in der Wirtschaftstheorie gute Gründe, dass man das temporär machen kann, beispielsweise wenn es gilt, neue Industriezweige erstmal sich etablieren zu lassen, das heißt Erziehungszoll-Argument, also dass man versucht, jungen Industrien Schutz zu geben, damit die erwachsen werden und dann diesen Schutz nicht mehr benötigen. Und es gibt strategische Überlegungen, die sagen, es gibt Bereiche der Wirtschaft, die so wichtig sind, dass wir sie eben nicht nur dem Ausland überlassen, dass wir sie benötigen, um in Krisenzeiten vorbereitet zu sein. Aber langfristig sind eben auch diese Gründe mit sehr großer Vorsicht zu behandeln.
Jeder Staat kann natürlich im Rahmen der handelsrechtlichen Möglichkeiten für sich selbst festlegen, welche Zölle er erhebt. Aber kein Staat kann für den anderen mitentscheiden. Und wenn nun zum Beispiel die USA Zollschranken gegen Importe aus der EU errichten, muss die EU dann nicht versuchen, ich sag mal, Waffengleichheit herzustellen, indem sie zum Ausgleich der eigenen Nachteile nun auch den USA Nachteile verschafft durch Einfuhrzölle?
Also ich verstehe natürlich das Argument, aber als Ökonom würde ich unverändert sagen, Protektionismus mit Protektionismus zu beantworten, ist so ähnlich wie auf Dummheit mit Dummheit zu reagieren. Und es gibt klügere Antworten, als eben hier Gleiches mit Gleichem vergelten zu lassen. Auch da gibt es in den Wirtschaftslehrbüchern eine wunderbare Metapher, die sagt, wenn in Hamburg der Hafen sehr, sehr gut funktioniert und in Amerika Steine den Hafen, sozusagen die Qualität mindern, dann ist es doch nicht sinnvoll, wenn in Hamburg dann wir auch Steine in den Hafen schütten und den Hafen zubetonieren, nur damit die Spieße gleich lang sind. Ich glaube, es wäre viel klüger, darüber nachzudenken, wie wir eben durch gerade Offenheit der Märkte in der langen Frist auch davon profitieren.
Das heißt, Sie meinen, man müsste dann darauf achten, dass man selbst attraktiv bleibt und vielleicht sogar attraktiver wird für potenzielle Handelspartner, weil eben der eigene Hafen offener ist als der Hafen der USA zum Beispiel?
Ganz genau. Ich denke, das ist genau der richtige Punkt, dass wir klüger als sozusagen jetzt den Hafen zuzuschütten, wir noch attraktiver werden, noch leistungsfähiger werden, vielleicht auch realisieren, dass immer mehr der Datenhandel wichtiger wird als der Güterhandel und dass wir nicht hier Strafzölle erheben, die letztlich wie ein Bumerang am Ende die eigene Bevölkerung treffen, weil wenn wir amerikanische Produkte hier in Deutschland verteuern, dann schmälert das auch die Kaufkraft der deutschen Löhne, der deutschen Bevölkerung. Und in dem Sinne ist eben ein Strafzoll immer zuallererst etwas, was wie ein Bumerang auf die eigene Bevölkerung zurückfällt.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass auch wenn jetzt andere Staaten keine zusätzlichen Zollschranken errichten, dass man dann trotzdem einseitig Zölle abschaffen sollte hier bei uns?
Auf jeden Fall wäre das eine ehrlichere Strategie, als ausgerechnet auf Zölle, die in Amerika erhoben werden, jetzt mit gleichen Zollmaßnahmen und Restriktionen zurückzuschlagen, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass wir auch durchaus Protektionisten sind. In vielerlei Bereichen haben wir natürlich auch Zollhemmnisse, die auch gerade amerikanische Güter treffen. Wir haben nicht tarifäre Handelshemmnisse, die amerikanische Güter treffen. Denken Sie beispielsweise auch an die berühmten Chlorhühner, die in Deutschland ja nicht verkauft werden dürfen. Das ist eine nicht tarifäre Zollhemmnismaßnahme. Und letztlich haben wir mit dem Wechselkurs schon seit längerer Zeit, den wir künstlich verbilligt haben, indem die Europäische Zentralbank es unattraktiv macht, in Euro sein Geld anzulegen. Und das führt zu einer vergleichsweise schwachen europäischen Währung. Und das ist verglichen zu den Strafzöllen, Großkaliber. Strafzölle sind Kleinkaliber und Wechselkursmanipulationen, das ist das große Kaliber und das setzt Europa ziemlich rücksichtslos ein und profitiert dadurch weltweit, indem unsere Güter verbilligt werden und ausländische Güter verteuert werden.
Wenn nun die Losung aus Ihrer Sicht lauten muss, möglichst wenig Protektionismus, dann wäre es natürlich am besten, wenn man auch den amerikanischen Präsidenten davon abbringen könnte, immer höhere Zollschranken zu errichten. Zu diesem Zweck müsste man ihn aber davon überzeugen, dass das in seinem Interesse liegt. Wo könnte man denn da ansetzen?
Ich wäre da gar nicht mal jetzt so hoffnungslos, dass es nicht gelingen kann, im weitesten Sinne mit Donald Trump ganz direkt und offen und interessengerichtet diese Themen anzusprechen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Donald Trump offen wäre zu sagen, lass uns darüber nachdenken, ob wir nicht bilateral zwischen Europa und Amerika in der Tendenz versuchen, alle Zölle abzubauen, alle Handelshemmnisse fallen zu lassen, den Wechselkurs nicht weiter zu manipulieren. Ich glaube, dafür wäre, selbst wenn er das mal anders gesehen hat, Donald Trump offen. Das ist der Vorteil eines Präsidenten, der primär in amerikanischen Interessen denkt und nicht unbedingt in langfristigen Rechtsvereinbarungen, die mal gemacht hat.
Aber was wäre denn sein Interesse, Zollschranken nicht zu errichten? Gibt es Bereiche, wo das vielleicht auch den USA deutlicher schaden würde, so sehr, dass es der Präsident auch einsehen müsste?
Ja, natürlich. Schon alleine, wenn er Stahlzölle erhebt, dann mag das die amerikanische Stahlindustrie schützen, aber es verteuert schon amerikanische Autos, weil die dann vergleichsweise zu teuren Stahl weiterverarbeiten müssen. Und dann noch viel, viel wichtiger für Donald Trump ist alles, was im weitesten Sinne mit Dienstleistungen zu tun hat. Bei den Dienstleistungen hat Amerika einen Handelsüberschuss und wir in Europa ein Handelsdefizit. Und dort, glaube ich, hat er durchaus ein Interesse an freien, offenen Märkten. Und gerade wenn Sie sich den Datenhandel und die Big Data Firmen angucken, die sind natürlich genauso auf freie weltweite Märkte angewiesen und dort ist die schwache Flanke Amerikas und die Themen müsste man Donald Trump gegenüber ansprechen und auf einen gegenseitigen Abbau von Restriktionen hinwirken.
Professor Thomas Straupa, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Also, je nachdem, wie eine bestimmte Branche wirtschaftlich dasteht, kann ein freier Markt für Sie verlockend sein oder ein abgeschotteter. Wir haben gehört, auch Professor Straupa, der grundsätzlich für eine Welt ohne Zölle plädiert, hat Verständnis geäußert dafür, dass es immer wieder Länder gibt, die ihre heimische Industrie vor ausländischer Konkurrenz zumindest zeitweise zu schützen versuchen. In besonderem Maße gilt das zum Beispiel für viele Staaten auf dem afrikanischen Kontinent. Vor einigen Jahren hat unser damaliger Westafrika-Korrespondent Alexander Göbel einen Geflügelfarmer in Ghana besucht, dem ausländische Konkurrenz schwer zu schaffen macht. Und ausländische Konkurrenz bedeutet hier Importe aus der Europäischen Union.
Geflügelfarmer Augustin Amankwa steht mitten in einem riesigen Stall. Tausende Hühner picken Futter aus großen Trögen. Amankwa ist Geschäftsführer der Amas Farm in der Nähe von Accra, einer der letzten Geflügelfarmen in Ghana, die noch nicht aufgegeben haben. Nach 8 Wochen Zucht und Verarbeitung kostet ein Huhn von der Amas Farm rund 3,60 Euro. Ausländische Produzenten bieten das gleiche Huhn im Schnitt für weniger als die Hälfte an. Solche Dumpingpreise haben dazu geführt, dass Ghanas Geflügelbauern nur noch einen Marktanteil von 10% haben im eigenen Land. Es ist ein gnadenloser Wettbewerb. Die internationalen Produzenten wollen ihr Geflügel hier günstig verkaufen. Und wir müssen unsere Kosten reduzieren, damit wir mithalten können. Aber unser Produkt ist am Ende einfach teurer als das importierte Fleisch. Und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig. Die Importe hätten in Ghana alles durcheinandergebracht, die Märkte und die Produktion, erklärt Henry Anim Sumua. Er ist Agrarwissenschaftler an der University of Ghana. Mittlerweile importiert Ghana im Jahr rund 165.000 Tonnen Fleisch aus den USA, aus Brasilien, aus der Europäischen Union. Allein 90.000 Tonnen davon sind Geflügelteile.
The import of poultry products into Ghana started as a result of the drought in 1983.
Mit dem Import von Geflügel ging es hier in Ghana nach der großen Dürre von 1983 los, sagt Professor Anim Sumua. Erst waren es nur Hühnerbeine und Füße, dann kamen bald die ersten verarbeiteten und tiefgefrorenen Produkte auf den Markt. Besonders Hähnchenschenkel und Flügel sind seitdem sehr beliebt. Das sind die Produkte, die man mittlerweile überall auf unseren Märkten findet und die alles andere fast verdrängt haben. Hälse, Flügel, Innereien. Reste, die in Europa, wo sich alle auf das fettarme Hähnchenbrustfilet stürzen, niemand essen will, die aber in Ghana sehr begehrt sind. Fleischimporte wie in Ghana sind auch die Folge der Wirtschaftspartnerschaft, die die EU mit afrikanischen Ländern aushandelt. Das sogenannte Economic Partnership Agreement, kurz EPA, legt fest, dass diese Länder ihre Märkte bis zu 83% für europäische Importe öffnen und Zölle und Gebühren abschaffen müssen. Wer nicht mitmacht, dem drohen Währungsfonds und Weltbank schon mal mit Kreditsperren. Die Amas Farm in der Nähe von Accra steht mittlerweile kurz vor dem Aus. Einige Angestellte hat Augustin Amankwa schon entlassen müssen. Die Geflügelproduktion sei nicht mehr rentabel, sagt er. Ghanas Bauern müssten zuschauen, wie die ausländischen Konzerne den Markt beherrschten und wie ihre eigene Lebensgrundlage wegbricht. Viele Kollegen gehen pleite. Die Kosten sind zu hoch. Wer nicht genug Kapital hat, muss früher oder später einpacken. Viele wollen Ghana sogar verlassen. Lange kann sich da niemand über Wasser halten. Und dann ist es vorbei mit dem Geschäft.
Die Geflügelwirtschaft im westafrikanischen Ghana und wie sehr ihr Importe aus der Europäischen Union zu schaffen machen. Unser Korrespondent Alexander Göbel hat als eine wichtige Ursache dafür das sogenannte Economic Partnership Agreement erwähnt, ein Wirtschaftsabkommen, das die EU mit Ghana geschlossen hat. Und dieses Abkommen wollen wir jetzt mal näher anschauen mit Hilfe von Francisco Marie, Referent für Agrarhandel bei Brot für die Welt, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
In dem Abkommen verpflichtet sich Ghana, seinen Markt in den nächsten 15 Jahren schrittweise für europäische Importe zu öffnen, und zwar bis zu 83%. Dafür gewährt die EU dem Land weiterhin einen komplett zollfreien Zugang zum europäischen Markt. Das klingt beim ersten Hören so, als lägen die Vorteile auf Seiten Ghanas, aber nach dem, was unser Korrespondent berichtet, ist das Gegenteil der Fall. Warum?
Ja, im ghanaischen Abkommen mit der EU gibt es eine Besonderheit, die besonders fies im Prinzip ist für die Wirtschaft. Die 17 oder manchmal auch 20%, die Ghana nicht, wo sie nicht den Zoll senken müssen. Das heißt, sie könnten mit den Zöllen spielen, zum Beispiel sind vor allem Landwirtschaftsprodukte, so hat das Ghana entschieden gegenüber der EU. Und sie könnten zum Beispiel gegenüber Geflügel die Zölle erhöhen, normalerweise. Aber in dem Abkommen hat die EU zwar gesagt, braucht den Zoll für landwirtschaftliche Produkte nicht zu senken, aber ihr dürft ihn auch nicht erheben, auch die, wie die anderen Zölle auch, die man am Anfang vereinbart hat. Das heißt, Ghana könnte gar nicht, selbst wenn sie wollten, diese Zölle erheben, sonst würden sie Vertragsbruch begehen und dann wären wieder der freie Zugang ihrer Produkte, sind auch wieder Landwirtschaftsprodukte wie Kakao, Bananen oder Ananas, wären gefährdet und würden dann wahrscheinlich in der EU mit Strafzöllen belegt werden. Also die Flexibilität, die man eigentlich gewährt in so einem Abkommen, weil es ein armes Land ist, wird wieder durch einen einzelnen Artikel, das nennt sich Standstill-Clause, also Standstill-Klausel, wieder zurückgenommen. Und das nimmt einer Regierung die Flexibilität, sich bei solchen Importfluten wirklich wehren zu können.
Es hat ja mal eine Zeit gegeben, da konnten afrikanische Staaten ihre Märkte gegen EU-Importe abschotten und hatten trotzdem zollfreien Zugang zum EU-Markt. Aber bei einigen afrikanischen Staaten, denen es wirtschaftlich besser geht, relativ besser als den anderen, hatte die Welthandelsorganisation WTO dieses Ungleichgewicht beanstandet. Wie gut sind denn diese wirtschaftlich relativ stärkeren Staaten wie Ghana, Kamerun oder Kenia mit der früheren Regelung gefahren, zollfreier Zugang zur EU ohne Gegenleistung?
Ja, soweit sie überhaupt Exportprodukte. Man muss ja auch sehen, dass Afrikas Exportauswahl ja nicht sehr groß ist. Es sind vor allem Landwirtschaftsprodukte. Das gibt es schon lange, schon seit der Kolonialzeit. Das sind ja Plantagen, die früher die Kolonialherren besessen haben. Bananen, Kakao habe ich schon erwähnt. Kaffee ist es, Tee in Ostafrika und natürlich Rohstoffe. Mineralrohstoffe, Erdöl, aber auch andere Rohstoffe. Das hat Afrika immer exportieren können. Dafür gibt es auch teilweise ohne Abkommen in Europa ja gar keinen Zoll, zum Beispiel für Erdöl. Da sind sie nicht besser und nicht schlechter gefahren als jetzt. Das Problem ist, dass sie bis dahin nicht bedrängt wurden, ihre wachsenden Industrien, ihre kleinen Industrien auch noch einer unfairen Konkurrenz zu öffnen und schon gar nicht die Landwirtschaft. Ich denke, ein Wirtschaftsteil, der 70% der Arbeitsplätze in Afrika ausmacht, der den größten Wirtschaftsanteil in Afrika hat, den nicht schützen zu dürfen, ist wirklich gegenüber so schwachen Wirtschaften ein sehr unfaires Unterfangen der Europäischen Union.
Den meisten afrikanischen Staaten, nämlich all denen, denen es schlechter geht als Ghana oder Kamerun oder Kenia, denen wird nicht abverlangt, ihre Märkte zu öffnen. Wie gut sind sie dadurch und überhaupt vor ausländischer Konkurrenz geschützt?
Ja, das ist eine besondere Spezialität. Also die EU gewährt eigentlich fast 80% aller Staaten, auch wenn sie kein Abkommen haben, einseitig die Präferenz zum europäischen Markt, ohne dass sie reagieren müssen. Aber da diese Staaten, ähnlich wie die Europäische Union, immer mehr eingebunden sind in Wirtschafts- und Zollunionen, zum Beispiel Westafrika, auch die Nachbarn Ghanas, sind sie sozusagen mitgehangen, weil sie durch das Abkommen mitgefangen sind. Das heißt, diese Staaten, die eigentlich nicht öffnen müssten ihre Märkte, werden, da die Abkommen nicht mit einzelnen Ländern, sondern mit den ganzen Zollunionen abgeschlossen werden, mitgezwungen, ihre Märkte zu öffnen, weil sie als Teil der Zollunion natürlich gemeinsam von der EU als Markt betrachtet werden. Insofern ist das auch der Grund, warum zum Beispiel das schon fertige Abkommen von einigen Ländern nicht unterzeichnet wird und das Abkommen für die gesamte Zollunion, nicht nur für Ghana, gar nicht in Kraft ist, weil man sich eigentlich es gar nicht, man braucht es ja eigentlich gar nicht, solange man den freien Marktzugang zur EU hat.
Unsere Sendung, der Tag in HR2 Kultur, steht heute Abend unter der Überschrift Gute Zölle, schlechte Zölle, wie beschränkt darf Handel sein? Was meinen Sie, wären Zölle, die afrikanische Staaten gegen ausländische Importe erheben, gute Zölle und sollte der Handel mit diesen Ländern dementsprechend beschränkt werden?
So pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt auch zum Beispiel Zwischenprodukte, die die Kleinindustrien brauchen, da sollten die Zölle vielleicht auch fallen. Man muss bedenken, dass für manche Staaten die Zölle eine Einnahme sind, für manche Staaten sogar 30-40%, weil ja kaum Steuern erhoben werden können, weil die 90% der Märkte sind informell. Das ist ein Problem, da werden Zölle erhoben, die eigentlich nicht vernünftig sind. Aber es gibt eben gerade in der Landwirtschaft eben sehr viele Bestrebungen auch, die eigenen Märkte zu beliefern, ihre eigenen Agrarprodukte zu verarbeiten. Da braucht man eine ganze Weile Schutzzölle vor der billigen Konkurrenz einer hochindustrialisierten Landwirtschaft in Europa. Da sind sie nicht nur vernünftig, sondern sie sind auch geboten und tragen dazu bei, Armut und Hunger, Mangelernährung, Landflucht auch zu beschränken und zu überwinden.
Francisco Marie, Referent für Agrarhandel bei Brot für die Welt, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank. Es ist immer wieder klar geworden in dieser Sendung, Einfuhrzölle haben zwei Seiten. Eine schützende nach innen und eine schmerzhafte nach außen. Aber beim Stichwort schmerzhaft kommen wir zunächst mal wieder auf Die Wand zurück, den Roman der österreichischen Schriftstellerin Marlene Haushofer. Die Erzählerin, eine Frau, die in der Nähe einer Berghütte nach ihren verschwundenen Gastgebern sucht, stößt bei ihrer Suche immer wieder auf eine unsichtbare Wand. Und stoßen ist hier wörtlich gemeint, denn dass es ihr nichts hilft, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, das hat sie bereits schmerzhaft zu spüren bekommen.
Ich setzte mich auf einen Baumstamm am Straßenrand und versuchte zu überlegen. Und dann stand ich noch dreimal auf und überzeugte mich davon, dass hier, 3 Meter vor mir, wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte. Ich dachte an eine Sinnestäuschung, aber ich wusste natürlich, dass es nichts derartiges war. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen Verrücktheit abgefunden, als mit dem schrecklichen, unsichtbaren Ding. Ich näherte mich vorsichtig mit ausgestreckten Händen dem unsichtbaren Hindernis und tastete mich an ihm entlang, bis ich an den letzten Felsen der Schlucht stieß. Hier kam ich nicht weiter. Auf der anderen Seite der Straße kam ich bis zum Bach, und jetzt erst bemerkte ich, dass der Bach ein wenig gestaut war und aus den Ufern trat. Er führte aber nur wenig Wasser. Der ganze April war trocken gewesen und die Schneeschmelze schon vorüber. Auf der anderen Seite der Wand, ich habe mir angewöhnt, das Ding die Wand zu nennen, denn irgendeinen Namen musste ich ihm ja geben, da es nun einmal da war. Auf der anderen Seite also lag das Bachbett, eine kleine Strecke fast trocken, und dann floss das Wasser in einem Rinnsal weiter. Offenbar hatte es sich schon durch das durchlässige Kalkgestein gegraben. Die Wand konnte also nicht tief in die Erde reichen. Eine flüchtige Erleichterung durchzuckte mich. Ich mochte den gestauten Bach nicht überqueren. Es war nicht anzunehmen, dass die Wand plötzlich aufhörte.
Gute Zölle, schlechte Zölle, wie beschränkt darf Handel sein? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Es war nicht anzunehmen, dass die Wand plötzlich aufhörte. Dieser Satz aus dem Roman Die Wand von Marlene Haushofer scheint bis auf Weiteres auch für die Wände aus Einfuhrzöllen zu gelten, die nacheinander die USA und die Europäische Union gegeneinander errichtet haben. Auch bei diesen Wänden ist derzeit noch kein Ende abzusehen. Und es gibt ja auch noch eine dritte Macht, die durchaus entschlossen scheint, sich an diesem Spiel zu beteiligen, weil auch sie ins Visier des amerikanischen Präsidenten geraten ist. Denn Donald Trump hat auch Einfuhrzölle auf chinesische Produkte angekündigt. Und wie sich die chinesische Führung in Peking dagegen wappnet, das beobachtet dort unser Korrespondent Steffen Wurzel.
Hinter den Kulissen verhandeln China und die USA weiter, um einen voll ausgewachsenen Handelskrieg doch noch zu verhindern. Alles ist möglich, sagt Zhang Haibing vom Shanghaier Institut für internationale Studien. Ich persönlich schließe nicht aus, dass letztlich doch noch ein Kompromiss gefunden wird, um einen Handelskrieg abzuwenden. Der Ball liege ganz klar im Feld von Donald Trump und seinen Beratern, ergänzt die Expertin des regierungsnahen Instituts. Noch bis zum 6. Juli ist Zeit für eine Verhandlungslösung, das ist Freitag in einer Woche. Dann sollen die 25-prozentigen US-Sonderzölle auf bestimmte chinesische Produkte greifen. Ab demselben Tag würde China auch Vergeltungszölle auf US-Produkte erheben. Der Sprecher des Handelsministeriums in Peking, Gao Feng, betont, einknicken werde China auf keinen Fall. Es ist sehr bedauerlich, dass die USA immer neue Maßnahmen vorlegen, die das Zeug haben, einen echten Handelskrieg auszulösen. China ist gezwungen, mit großer Stärke zu reagieren. In Verhandlungen schwingen die Amerikaner gerne den großen Knüppel, doch bei uns hilft ihnen das nichts. Solch irrationales Benehmen wird nicht helfen, das Problem zu lösen. Die chinesische Staats- und Parteiführung ist in einer Zwickmühle. Einerseits muss sie Stärke demonstrieren, in Richtung der USA, aber auch gegenüber der heimischen Bevölkerung. Andererseits hat China überhaupt kein Interesse daran, dass sich der derzeitige Handelskonflikt wirklich zu einem vollen Handelskrieg ausweitet. Unter anderem, weil China rein zahlenmäßig deutlich mehr zu verlieren hätte als die USA. Exports to the US are more important. China verkauft viel mehr Waren in die USA als umgekehrt. Deswegen sind die chinesischen Exporte in die USA auch wichtiger für die chinesische Wirtschaft als andersherum, analysiert Brad Setzer von der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations. Im Fernsehsender Bloomberg verweist der Analyst allerdings auch auf die alternativen Möglichkeiten, die China hätte, um der US-Wirtschaft zu schaden. China hat viel größere Möglichkeiten als die USA, seine Währung abzuwerten und so als Werkzeug zu nutzen, um Druck auszuüben. Und amerikanische Firmen sind in China viel stärker vertreten als chinesische Firmen in den USA. China kann also deutlich stärker Druck ausüben auf US-Firmen als umgekehrt. Erst vergangenes Jahr führte China vor, wie einfach es ist, durch Druck auf einzelne Firmen der Wirtschaft eines ganzen Landes zu schaden. Und zwar ohne Zölle oder anderer offizieller handelspolitischer Werkzeuge. Aus Protest gegen den Plan der südkoreanischen Regierung, ein Raketenabwehrsystem zu stationieren, zettelte die Staats- und Parteiführung in Peking eine beispiellose Kampagne an gegen südkoreanische Firmen in China. Zum Beispiel gegen den Autokonzern Hyundai und das Handelsunternehmen Lotte. Die Umsätze der beiden betroffenen Firmen brachen ein. Das könnte ein Vorbild sein für ähnliche Aktionen gegen US-Firmen, vermutet Analyst Brad Setzer. So wie Chinas Wirtschaft gestrickt ist, gibt es viele informelle Knöpfe, die Chinas Führung drücken könnte. Sie könnte den US-Autohersteller GM zum Beispiel so behandeln wie damals Hyundai. Oder sie könnte der Kaffeefirma Starbucks Betriebslizenzen verweigern. Oder einfach eine Kampagne anzetteln nach dem Motto: Starbucks Kaffee trinken, das ist unpatriotisch. Stattdessen sollten Chinesen lieber Tee trinken.
Das hieße dann also Tee trinken und nicht abwarten, sondern handeln im Handelsstreit mit den USA. Aber wie China am Ende handeln wird, wenn US-Präsident Trump sein Land auch gegen chinesische Importe mit Zöllen abschottet, das wird, wie wir gehört haben, an höchster Stelle in Peking noch intensiv beraten. Denn China, so sagt unser Korrespondent Steffen Wurzel, steckt in dem Dilemma, einerseits Stärke demonstrieren zu müssen, aber andererseits kein Interesse an einem ausgewachsenen Handelskrieg zu haben. Professor Gabriel Felbermayr, Leiter des IFO-Zentrums für Außenwirtschaft in München. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klaas.
Die EU und als ihr Teil auch Deutschland dürfte in einem ähnlichen Dilemma stecken wie China. Welche Strategie erkennen Sie denn bei den Verantwortlichen in Brüssel und Berlin?
Ja, absolut. Ein Handelskrieg ist für die EU nicht gut und für Deutschland auch nicht gut, das ist ganz klar. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann man einen solchen Handelskrieg vermeiden? Wir haben in den USA jetzt einen Spieler, der sehr aggressiv auftritt. Lässt er sich beeindrucken, wenn man in Europa mit Gegendrohungen kommt? Und das ist die Gretchenfrage. Wir glauben am IFO-Institut und ich persönlich, dass man durchaus Drohkulissen aufbauen muss, dass die Europäer sich fragen müssen, wie würden wir reagieren, wenn wirklich Donald Trump diesen Konflikt in die deutsche Automobilbranche hineinträgt. Da würde das plötzlich wirklich wehtun. Und wir denken in die Stabilität des Gleichgewichts, das wir lange Jahre hatten in der Welthandelsorganisation. Das hat deswegen Bestand gehabt, weil es immer auch die implizite Drohung gab, gegen Zölle mit eigenen Zöllen zu reagieren. Und das muss man leider Gottes aufrechterhalten. Es ist ein bisschen paradox. Ja, mit dem Androhen der Zölle hoffen wir, oder hofft die Europäische Union, den Handelskrieg zu vermeiden.
Ja, eben, denn Drohung, da muss man sich ja vorher im Klaren drüber sein. Meint man diese Drohung ernst, dann müsste man ja auch die Folgen tragen und sich angucken, welche Folgen das hat. Dann wird ja auch manches hier bei uns teurer zum Beispiel, was eingeführt wird aus den USA. Oder meint man es nicht ernst, dann wird es einem aber möglicherweise auch der amerikanische Präsident nicht glauben, dass man es ernst meint.
Eine Drohung, die nicht ernst gemeint ist, die braucht man gar nicht aussprechen. Deswegen ist wichtig, dass die Europäische Union hier Einigkeit hat und dass man klar sagt, was man tun würde, wenn der Fall eintritt und das dann auch durchzieht. Deswegen ist es auch richtig gewesen, dass die Juncker-Liste, die berühmten Zölle auf Erdnussbutter und Harley-Davidson, dass die auch in Kraft gesetzt wurden. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass Motorräder bei uns teurer werden und die Erdnussbutter. Das ist alles unerfreulich. Aber sozusagen die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, der Freihandel ist für uns ein Dogma, Zölle sind grundsätzlich etwas, das wir nicht angreifen, das ist auch kein Weg. Europa muss sich so schützend vor die Welthandelsorganisation stellen. Wenn die kaputt geht, dann ist der Schaden für Europa und insbesondere für Deutschland sehr viel größer als jetzt die Kosten für höhere Motorräder oder für Orangensaft.
Aber es sind ja durchaus Zweifel angebracht, ob das Prinzip der Abschreckung beim amerikanischen Präsidenten Donald Trump funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat man nichts erreicht und sich stattdessen damit Gegenzöllen noch zusätzlichen Schaden zugefügt.
Naja, es ist nicht so, dass wir uns zusätzlichen Schaden zufügen. Die Modelle sagen etwas anderes, denn wir würden ja auch Zolleinnahmen generieren. Die Zolleinnahmen werden gerne unter dem Tisch gekehrt. Das bedeutet zwar nicht, dass wir plötzlich im Handelskrieg gewinnen würden mit Gegenzöllen, aber der Schaden, den die amerikanischen Zölle bei uns auslösen, der wird durch unsere Gegenzölle etwas kleiner. Aber ich meine schon, dass man sehr klar sagen muss, Deutschland zum Beispiel exportiert 80% der Exporte, die außerhalb der EU gehen, nicht in die USA. Das sind also Länder wie Brasilien, Russland, Indien und so weiter. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Handelskrieg sich nicht verbreitert, dass nicht andere auch auf denselben Geschmack kommen könnten, mit vorgeschützten Sicherheitsbedenken plötzlich Zölle aufzumachen aus innenpolitischen Gründen. Deswegen ist es wichtig, hier starke Signale zu setzen, auch um Nachahmer in anderen Ländern einzubremsen.
Nun haben wir in dieser Sendung Vorschläge gehört, die in eine ganz andere Richtung gehen, auch sehr verschieden voneinander sind. Professor Heiner Flassbeck sagt, man müsse den USA von Deutschland aus entgegenkommen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zurückfahren. Und Professor Thomas Strauper sagt, man solle auf Zölle keineswegs mit eigenen Zöllen reagieren, ja lieber einseitig Zölle abbauen. Das sind ja beides keine kämpferischen Ansätze. Kommt man damit möglicherweise dann doch weiter als mit der bloßen Hoffnung, dass der amerikanische Präsident sich von Abschreckung abschrecken lässt?
Also ich glaube, wir dürfen nicht immer nur von Donald Trump sprechen. Natürlich ist Donald Trump der Herr der amerikanischen Handelspolitik, das ist klar. Aber er ist doch auch eingebettet in ein demokratisches System. Und wir sehen ja gerade jetzt, dass der Senator von Tennessee, Bob Corker, einen Gesetzesentwurf eingebracht hat, der die Allmacht des Präsidenten in der Handelspolitik einschränken will. Warum? Weil Tennessee natürlich ein wichtiger Whisky-Produzent ist. Ich meine auch nicht, dass wir in Europa nicht Gegenangebote machen sollten. Ich glaube, einerseits muss die Drohung aufgebaut werden, die muss glaubwürdig sein und im Ernstfall muss man sich auch daran halten. Aber wir sollten gleichzeitig die Hand ausstrecken und sagen, wir haben viele Jahre über TTIP verhandelt. Da ging es um ganz viele Dinge, die eigentlich nicht wichtig waren. Aber es ging auch um Zölle. Warum geben wir dem Präsidenten warum gehen wir nicht entgegen? Er hat ja gesagt, er würde gerne alle Zölle abbauen über den transatlantischen Handel. Das wäre in TTIP ja ausgemacht worden. Lasst uns doch das wieder auf den Tisch legen. Ich denke, man darf nicht nur drohen, sondern man muss auch die Hand ausstrecken und sagen, lass uns doch die Handelshemmnisse, die da sind, beseitigen. Das wäre sozusagen ein Entgegenkommen. Aber ich glaube nicht, dass es gut wäre, den Trump einfach machen zu lassen. Dann knöpft er sich als nächstes den Maschinenbau vor und als übernächstes die Pharmaindustrie. Und ich glaube auch nicht, dass es vernünftig ist, jetzt zu sagen, wir müssen irgendwie unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit beschädigen, damit weniger deutsche Autos in den USA zu sehen sind. Das wäre auch der falsche Weg. Damit würden wir den Amerikanern auch nicht wirklich helfen. Aber der Abbau von Barrieren, ich glaube, das wäre wichtig, dass das im Angebot der Europäer enthalten ist.
Sehen Sie denn Ansätze dafür, dass das, was Sie jetzt als wünschenswert aus Ihrer Sicht beschrieben haben, dass das dann vielleicht nochmal umgesetzt wird?
Ich glaube schon. Peter Altmaier war ja in Washington mit diesen Ideen. Es ist so, dass der amerikanische Präsident auf Krawall gebürstet ist, aber wenn er sieht, dass er mit seiner ganz einseitigen, aggressiven Strategie Gegenreaktion auslöst, die dann in Amerika Arbeitsplätze kosten, wir sehen das ja jetzt schon, es gibt genug Anekdoten, die zeigen, dass die Gegenzölle auch in Amerika Schaden herstellen. Wenn er sieht, so kommt er nicht weiter, dann ist vielleicht doch das Verhandlungsangebot ein realistisches und aus deutscher Perspektive ist es viel besser, wenn wir die bestehenden Zölle absenken, zum Beispiel im Automobilbereich von 10 auf 2,5 oder gar auf 0, als einen Handelskrieg, bei dem eher Zölle aufgebaut werden. Das Abbauen der Zölle muss das Ziel sein und wenn das auch das erklärte Ziel Trumps ist, das hat er mehrmals getwittert, dann wäre doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, mit diesem Vorschlag auch auf den Tisch zu legen und mit Nachdruck einzufordern, Herr Präsident, Sie haben das angekündigt, lass uns darüber verhandeln.
Professor Gabriel Felbermayr, Leiter des IFO-Zentrums für Außenwirtschaft in München, vielen Dank. Gute Zölle, schlechte Zölle, wie beschränkt darf Handel sein? Eine ganz praktische Antwort auf diese Frage finden wir übrigens, wenn wir eine ganz bestimmte Grenze im Norden unseres Landes überschreiten. Eine zwar imaginäre, aber doch klar umrissene Grenze, nämlich die Grenze nach Stenkelfeld. Denn dort scheint, Zoll hin, Zoll her, noch alles in Butter auf dem Kutter.
Frau Blumenkamp, langsam mal austrinken da. Wir legen gleich an hier.
Die beliebten Butterfahrten auf dem Ausflugsdampfer Wappen von Önkel drohten im vergangenen Sommer dem neuen EU-Zollrecht zum Opfer zu fallen. Doch dann entdeckte die Stenkelfelder Reederei Döllmann und Ölsen einen äußerst kleingedruckten Paragraphen im Gesetzestext, der den zollfreien Einkauf für den Verbrauch an Bord erlaubt. Neben mir Zollmajor Ulrich Hassköter. Was, Herr Hassköter, bedeutet das nun alles für die Passagiere?
Nun, der Gesetzgeber spricht hier vom zollfreien Erwerb der sogenannten großen Ration. Allerdings mit der Auflage, dass die Ware bis zum Festmachen im Bestimmungshafen verzehrt bzw. verbraucht sein muss. Und da achte ich denn drauf.
Nein. Gab es denn bislang Versuche, die Ware doch noch irgendwie von Bord zu schmuggeln?
Nein, die Gäste verhalten sich durchweg sehr diszipliniert. Dies ist besonders erfreulich, wenn man bedenkt, dass wir nur 1,5 Stunden auf See sind und da muss man sich schon ranhalten.
Ranhalten?
Ja, nehmen Sie mal Oma Blumenkamp hier. Die wird normalerweise mit so einer Literflasche Cointreau immer pünktlich fertig. Heute hat sie nun noch einen Pfund Bohnenkaffee genommen. Ne?
Oha, ja.
Das sind wohl so 20 bis 30 Kännchen und dann mit Aufbrühen und allem drum und dran. Da wurde die Zeit denn knapp.
Auf der Steuerbordseite erkenne ich eine Dame und einen Herrn.
Das ist das Ehepaar Holtmannspötter. Die gönnen sich hier jedes Mal 2 Pfund Markenbutter, eine Seite kanadischen Räucherlachs und den 1500 Gramm Geschenkkarton Piasten-Nougat-Traum.
Das ist natürlich ein
Moment mal. Nichts da, Herr Brömmel, hörst du. Mit der Zigarette bleiben Sie mal schön an Deck. Ja, der alte Brimmelhörster, der raucht hier immer erst einen ganzen Kasten Handelsgold-Senator und die Stange Overstolz weg. Hm. Und dann will er jetzt mit der letzten Zigarette aufs Klo.
Was ja durchaus verständlich wäre.
Aber dazu müsste er durch den Salon und das ist zu gefährlich. Da sitzen die Damen vom Kegelclub.
Ach so, und die sind so gefährlich.
Ja, nun, die verbrauchen da im Moment ihre Parfümeinkäufe. Das heißt, wir erreichen dort mittlerweile ein äußerst kritisches Gasgemisch aus mehreren Litern Tosca, Kölnisch Wasser sowie dem Drittel-Liter-Flakon Jean-Claude Poperz Nummer 10. Wenn da auch nur ein kleiner Funke fliegt, dann gehen wir alle hoch hier.
Mahnende Worte aus Stenkelfeld an die Akteure des internationalen Handelskriegs. Mögen sie auf offene Ohren treffen in Washington, Peking, Brüssel und Berlin. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.